Ich möchte euch noch mal bitten, wenn möglich, aufzustehen. Jesus Christus, vielen Dank dafür, dass wir hier zusammen sein dürfen und wir dürfen mit dir reden, Herr, weil wir wissen und glauben dürfen, dass du lebendig bist, dass du auferstanden bist, dass du lebst und regierst von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und Herr, weil du lebendig bist und uns dein lebendiges Wort gegeben hast, erbeten wir, dass wir hören und verstehen, Herr, dass du selbst in unser Herz hineinredest und dass wir verändert werden von innen heraus durch und durch. Amen. Amen. Es ist jetzt 500 Jahre her, dass die Reformation so im Gange war. Wir feiern dieses Jahr auch dieses sogenannte Lutherjahr. Aber es gab auch einen anderen Reformator, das war der Calvin, Johannes Calvin. Und der hatte über ein Buch im Alten Testament gesagt, das ist das Buch Daniel, dass es eines der wichtigsten Bücher des Alten Testamentes ist. Und zwar beschreibt Daniel viel von einer prophetischen Schau. Er beschreibt viel, was in der Weltgeschichte geschehen sollte, noch bevor es geschehen war. Und das Buch Daniel beschreibt die Geschichte, die wir jetzt rückblickend als so präzise, zuverlässig erfüllt sehen können. Das erstaunt einen manchmal, wenn man das liest und weiß, wow, das hat jemand davor geschrieben. Weltreiche werden angekündigt. Die Todeswoche unseres Herrn Jesus kann errechnet werden. Daniel 9. Und das ewige Gottesreich kommt und bleibt für immer bestehen. Dieses Reich, was alles andere übertrumpft. Daniel war ein junger Mann. Man geht so aus zwischen 12 und 15 Jahre, als er im Jahr 605 vor Christus von Jerusalem nach Babylon verschleppt wurde. Doch was er mit Gott an seiner Seite erlebte, war einfach erstaunlich. Er liebte Gott. Und Gott war seinem Knecht treu. Und das ist eine alte Geschichte, mag man jetzt vielleicht meinen, aber ich sage euch, sie ist hochaktuell. Weil Gottes Wort heute noch spricht. Von Daniel kann man so viel lernen und wir schlagen mal den Römerbrief aus, Kapitel 15, Vers 4. Wer seine Bibel mit hat, sonst gut zuhören. Da lesen wir den Grund, warum wir heute lernen können. Römer 15, Vers 4. Da schreibt Paulus an die Gemeinde in Rom. Denn alles, was früher geschrieben ist, ist zu unserer Belehrung geschrieben, damit wir durch das Ausharren und durch die Ermunterung der Schriften Hoffnung haben. Und das wünsche ich mir für genau heute, dass wir belehrt werden durch Gottes Wort, durch die Bibel, dass wir Hoffnung bekommen, zu sehen, nach vorne zu blicken, auf Jesus Christus zu blicken, unseren Herrn und unseren Gott. Das Alte Testament, aber auch das Neue Testament ist Gottes lebendiges Wort, die Bibel, die Quelle, die wir über Gott haben. Und darum betrachten wir heute einfach einen Text aus Daniel 6. Auch dieser Text ist lebendig und manche gucken gerade so ein bisschen komisch, Daniel 6, heute ist doch Ostern, warum gibt es keine Ostergeschichte? Nun, Daniel 6 ist die Geschichte von Daniel und die Löwengrube, wer die vielleicht schon mal gehört hat. Wie passt die zu Ostern? Wir können uns heute nicht alles anschauen, weil das ein sehr langer Text ist und da so viele tolle Details drin stecken, aber wir werden uns einige Prinzipien aus Daniels Leben anschauen und dann am Ende auch den Bezug zu Ostern herstellen, weil es da doch einige Parallelen gibt. Und diesen Text habe ich unter das Thema gestellt, wie steht es um deine Beziehung zu Gott? Das ist die Frage, die du dir heute stellen darfst, die jeder sich hier stellen darf. Wie steht es um deine Beziehung zu Gott? Das Ziel heute soll sein, dass wir unseren Stand erkennen. Wo stehen wir? Haben wir vielleicht noch gar keine Beziehung zu Gott? Haben wir eine, aber wo sind da vielleicht Mängel? Und darum möchte ich drei Prinzipien aus Daniels Leben aufzeigen, die seine positive Beziehung zu Gott zeigen, wovon wir lernen können. Erstens wird es sein, Daniel war treu. Das ist ein Prinzip aus Daniels Leben, er war treu. Zweitens, Daniel war hingegeben im Gebet, das Reden mit Gott. Und drittens, Daniel vertraute dem lebendigen Gott. Und ganz am Ende möchte ich dann den Bezug zu Ostern herstellen. Da werden wir einen Schritt zurückgehen, nochmal die Vogelperspektive einnehmen und sehen, Daniel 6 und Ostern, wie das zusammenhängt. Wir sind überzeugt, dass Gott redet durch sein Wort, durch die Schrift. Und darum legen wir Bibeltexte hier aus. Das heißt, wir fragen, was bedeutet ein Bibeltext? Was wollte Gott den Menschen damals sagen? Und dann fragen wir, was hat uns das heute zu sagen? Und darum dürfen wir auch heute Daniel 6 studieren und uns fragen, wie steht es um deine Beziehung zu Gott? Dann fragt man sich ja, was kennzeichnet denn eine gute Beziehung? Ja? Vielleicht sind es auch einige Dinge, wo ihr sagen würdet, ja, Treue, natürlich. So was grundlegend Wichtiges. Vertrauen, einander vertrauen. Das macht doch eine Beziehung aus, nicht wahr? Das Gebet, nun, kann man jetzt schlecht auf Menschen übertragen, aber wenn es um Gott geht, dann zeigt das eine Beziehung zu Gott. Wir starten also mit diesem ersten Prinzip, Daniel war treu. Und wir lesen in Daniel 6, wenn ihr es aufgeschlagen habt, die ersten 6 Verse. Und Darius der Meder übernahm die Königsherrschaft, als er 62 Jahre alt war. Es gefiel Darius, über das Königreich 120 Satrapen einzusetzen, das sind sowas wie Statthalter, die im ganzen Königreich sein sollten. Über sie 3 Minister, von denen einer Daniel war, denen jene Satrapen, also die Statthalter, Rechenschaft geben sollten, damit der König keinen Schaden erleidet. Da übertraf dieser Daniel die Minister und die Satrapen, weil ein außergewöhnlicher Geist in ihm war. Und der König beabsichtigte, ihn über das ganze Königreich einzusetzen. Da suchten die Minister und Satrapen einen Anklagegrund gegen Daniel in Bezug auf seine Amtsgeschäfte zu finden. Aber sie konnten keinerlei Anklagegrund und nichts Schlechtes finden, weil er treu war und keinerlei Nachlässigkeit oder Schlechtes bei ihm zu finden waren. Da sagten diese Männer, wir werden bei diesem Daniel keinen Anklagegrund finden, es sei denn, dass wir im Gesetz seines Gottes etwas gegen ihn finden. Nun, wir befinden uns im Jahre 539 ungefähr vor Christus. Das Großreich Babylon ist zerstört worden, ist untergegangen. Das Reich von Medo-Persien ist am Zuge. Ein gewisser Darius war Herrscher, der hat 120 Statthalter eingesetzt, über sie noch 3 Minister. Daniel war einer davon und dieser Darius, der merkte, wie Daniel war. Er merkte, dass da etwas Übernatürliches war. Wir wissen, es ist Gottes Geist, der in Daniel wirkte, der ihn leitete, der ihn stärkte. Und Daniel sollte über das ganze Königreich eingesetzt werden. Das war der Wunsch dieses Königs. Also echt erstaunlich, dass so ein König sowas mit einem Gefangenen eigentlich, auch schon ein paar Jährchen her, mit einem Gefangenen tun wollte. Und natürlich waren die anderen darauf neidisch und überlegten sich, wie sie Daniel aus seinem Amt kicken konnten. Und die anderen Minister und Satrapen, die waren verletzt in ihrer Ehrsucht. Sie schauten seine Amtsgeschäfte an. Sie wälzten wahrscheinlich die Bücher und fanden keinen Anklagegrund. Alles war sauber, alles war rein, alles war perfekt. Nichts Schlechtes konnten sie finden. Das heißt nicht, dass Daniel nicht sündigte, aber bezogen auf seine Arbeit war nichts Schlechtes da. Daniel war treu. Übrigens sind wir vom Neuen Testament als ein Christusgläubiger auch aufgefordert, dem Herrn treu zu sein, bezogen auf die Arbeit. Ja, ich weiß nicht, ob du diese Verse kennst. Da steht, dass wir dem Herrn arbeiten sollen. Das heißt, dass wir eigentlich gar nicht für unseren Chef arbeiten, sondern für den obersten Chef, für Gott. Natürlich gibt uns unser Chef die Aufgaben, wir sind auch ihm verantwortlich, aber unser Denken als Christusgläubige soll sein, letzten Endes arbeiten wir für unseren Herrn. Und da sollen wir, wie es in diesen Versen steht, nicht mit Augendienerei arbeiten, also nicht arbeiten, wenn der Chef gerade zuguckt und sonst lümmeln wir uns darum. Wir sollen von Herzen für den Herrn arbeiten. Nicht um Menschen zu gefallen, sondern Gott. Das ist ein ganz anderes Denken. Das wirft ein ganz anderes Licht auf unsere Arbeit. Hast du dich jemals gefragt, warum du arbeitest? Das ist eine ganz herrliche Perspektive, wenn man diese Verse in Kolosser studiert und sieht, wir dürfen für den Herrn arbeiten. Und wenn wir uns ganz treu in unserer täglichen Arbeit einsetzen, dann ehren wir damit Gott. Das ist doch unsere höchste Aufgabe, Gott die Ehre zu geben. Und das ist so eine ganz andere Motivation, das ist so eine ganz andere Sicht auf Arbeit. Können wir gerne mal drüber nachdenken. Und auf der anderen Seite müssen wir natürlich für unser Leben fragen, wenn jetzt ein Mark zu meinem Chef gehen würde und fragen würde, hey, wie ist denn der Sascha so? Was würde mein Chef über mich sagen? Was würde dein Chef über dich sagen? Würden sie einen Anklagegrund finden? Wenn sie feststellen, du arbeitest gar nicht so sorgfältig, wie du vielleicht vorgibst? Bist du treu? Das ist die Frage hier. Bist du sorgfältig? Und die Männer bei Daniel, die konnten nichts finden. Und das ist so wunderschön in Vers 5 beschrieben, weil er treu war. Daniel war treu in seinen Amtsgeschäften. Warum? Weil er treu gegenüber Gott war. Daniel war nicht nachlässig. Bei ihm wurde kein Irrtum gefunden, weil er Gott treu war und weil er wusste, das zählt auch in meinem täglichen Leben in der Arbeit. Und deswegen der Aufruf, lasst auch uns treu sein. Treu in allen Lebensbereichen. Arbeit ist ja nur ein kleiner Teil. Treu in allen Lebensbereichen, weil wir Gott treu sind. Treu auf der Arbeit, treu in der Familie. Bist du da treu? Bist du liebevoll? Hältst du deine Versprechen? Treue. Ausdruck von Beziehung. In der Gemeinde bist du treu. Bist du sorgfältig? Gehst du sorgfältig mit deinen Gaben um, die dir anvertraut sind? Bist du verbindlich? Zugehörigkeitstreue kann man auch sagen. Pünktlich. Termintreue. Kann man alles mit Treue übersetzen. Das sind alles Fragen, die wir uns stellen sollten. Bist du Gott treu, ist die Oberfrage. Und wenn du Gott treu bist, wenn du ihm gefallen möchtest, dann wird sich das in alle deine Lebensbereiche hinein durchziehen. Und deswegen als erster Aufruf, erstes Prinzip von Daniel, sei treu in allen Lebenslagen oder sei in allen Lebenslagen treu. Treue ist das A und O in einer Beziehung. Daniel war Gott treu und das zeigte sich in seiner täglichen Arbeit. Und das wünsche ich mir von uns, dass wir neu darüber nachdenken, auch heute, wenn Ostern ist. Denn es geht nicht darum, dass wir alles perfekt machen, sondern es geht in erster Linie darum, dass wir unserem Herrn treu sind und dass sich das in unser Leben hineinzieht. Dem Herrn und Heiland, der so treu den Weg gegangen ist, an das Kreuz bis in den Tod für uns. Das zweite Prinzip, was wir aus Daniels Leben lernen können oder aus diesem sechsten Kapitel lernen können, ist das Prinzip, dass er hingegeben war im Gebet. Er hat sich dem Gebet gewidmet. Und wir lesen die nächsten Verse, die Verse 7 bis 16. Also die Minister und Satrapen haben sich jetzt einen Plan ausgeheckt. Vers 7, darauf stürzten diese Minister und Satrapen zum König und sprachen zu ihm, König Darius, lebe ewig. Alle Minister des Königreiches, Lüge Nummer 1, die Statthalter und Satrapen, die Staatsräte und Verwalter haben sich beraten, dass der König eine Verordnung erlassen und ein Verbot bestätigen sollte, dass jeder, der innerhalb von 30 Tagen an irgendeinen Gott oder Menschen eine Bitte richten, außer an dich, König, soll in die Löwengrube geworfen werden. Es waren nicht alle Minister dabei, Daniel war gewiss nicht dabei. Nun, König, erlass das Verbot und lass ein Schriftstück ausfertigen, das nicht geändert werden darf nach dem Gesetz der Meder und Perser, das unaufhebbar ist. Daraufhin ließ König Darius das Schriftstück ausfertigen und das Verbot. Und als Daniel es erfuhr, dass das Schriftstück ausgefertigt war, ging er in sein Haus. Er hatte in seinem Obergemach offene Fenster nach Jerusalem hin Und dreimal am Tag kniete er auf seine Knie nieder und betete und pries vor seinem Gott, wie er es auch schon zuvor getan hatte. Da stürzten jene Männer herbei und fanden Daniel betend und flehend vor seinem Gott. Darauf näherten sie sich dem König und sprachen vor ihm bezüglich des königlichen Verbotes: Hast du nicht ein Verbot ausfertigen lassen, dass jedermann, der innerhalb von 30 Tagen von irgendeinem Gott oder Menschen etwas erbittet, außer von dir, König, in die Löwengrube geworfen werden sollte? Der König antwortete und sprach: Das Wort ist unumstößlich nach dem Gesetz der Meder und Perser, das unaufhebbar ist. Darauf antworteten sie und sprachen vor dem König: Daniel, einer der Weggeführten aus Juda, schenkt weder dir, König, Lüge Nummer 2. Natürlich schenkte Daniel dem König so eine hohe Achtung, ja? Sonst hätte dieser König gar nicht so eine hohe Sicht von Daniel. Er schenkt weder dir, König, noch dem Verbot, was du auswärtigen hast, Beachtung, sondern er betet dreimal am Tag. Da missfiel es dem König, als er die Sache hörte, sehr, und er sann darauf, Daniel zu retten, und bis zum Untergang der Sonne bemühte er sich, ihn zu befreien. Da stürzten die Männer zum König und sagten: König, wisse, König, dass das Gesetz der Meder und Perser kein Verbot, keine Verordnung, die der König erlassen hat, abgeändert werden darf. Daniel war treu, haben wir gesehen, und er war treu in der Pflege, in der Beziehung zu seinem Gott. Und das wussten auch diese neidischen Leute. Und sie schmiedeten diesen perfiden Plan. Sie sagten zum König, dass er diese Verordnung durchdrücken müsse. 30 Tage, jede Bitte nur an den König. Das muss ich mal vorstellen. Wir dürfen uns einander nichts mehr bitten. Kannst du mal für mich? Kannst du mal für mich beten? Kannst du mal für mich das tun? Kannst du mir mal mein Licht wechseln? Ist heute irgendwie kaputt gegangen am Auto. Müsste man zum König für gehen. So eine Bitte. Ja, also jede Bitte irgendwie zum König. Gesagt, getan, der König, der sorgte dafür, und die Strafe war, man sollte den Löwen zum Fraß vorgeworfen werden. Und dann schwenkt der Blick wieder zurück zu Daniel. Und für mich einer der tollsten Verse in diesem ganzen Kapitel. Vers 11. Daniel erfuhr, dass das Schriftstück ausgefertigt war, ging in sein Haus. Er hatte in seinem Obergemach offene Fenster nach Jerusalem, und dreimal am Tag kniete er auf seine Knie nieder, betete, pries vor seinem Gott, wie er es auch schon vorher getan hatte. Ganz einfach. Wie hättest du reagiert? Das ist Daniel. Wie hättest du reagiert, wenn du erfahren hast, du bist hintergangen worden? Und wo du noch genau weißt, das ist genau gegen dich gerichtet. Und du weißt, die Konsequenzen sind echt hart. Wahrscheinlich anders als Daniel, könnte ich mir vorstellen. Und Daniel war einfach so eiskalt, so lässig, so echt. Hat er vorher getan, warum sollte er jetzt damit aufhören? Er reagierte nicht irgendwie forsch, er ging nicht zum König und sagte, was hast du denn da gemacht? Er beschwerte sich nicht. Daniel erfuhr davon und machte nichts dagegen, sondern tat das, was ihn jetzt noch retten konnte, das Gebet zu Gott. Daniels Trost und Daniels Zuversicht lag nicht in dieser Welt, lag nicht bei einem König, lag nicht bei seinen Kollegen. Daniels Trost und Zuversicht, seine Hoffnung lag in einem Standpunkt außerhalb dieser Welt. Der lebendige Gott ist sein Fixpunkt außerhalb dieser Welt. Und ich habe euch noch ein Bild mitgebracht. Das ist Archimedes. Der hat nämlich mal einen Satz gesagt: Gib mir einen Punkt außerhalb der Erde und einen langen Hebel, also einen Punkt, auf dem ich stehen kann, und einen langen Hebel, so will ich sie bewegen. Ja, der sagte, wenn es irgendwo einen fixen Punkt gibt in unserem Universum und einen lang genügend Hebel, das Hebelwirkungsgesetz, denke ich, so heißt es, dann kann er die Erde aus den Fugen geraten lassen. Für Daniel war Gott dieser Fixpunkt. Für Daniel war klar, der einzige Punkt, wo ich mich jetzt noch hinwenden kann, ist Gott. Mein Fixpunkt außerhalb dieser Welt. Und darum reagierte er so anders. Seine Absicht war es zu beten. Hat er dreimal täglich schon vorher getan, hat gute Gewohnheiten gehabt, sehen wir, täglich gebetet. Von Daniel lesen wir, dass er so in sein Haus ging, er flehte vor seinem Gott, so haben ihn zumindest die Neider vorgefunden, aber vorher lesen wir, dass er seinen Gott pries. Er lobte ihn. Er betete ihn an für das, was er ist und was er getan hat. Daniel, der viel beschäftigte Staatsmann, nahm sich Zeit zum Gebet. Auch Martin Luther, wenn ihm morgens gesagt wurde, wir haben so viel zu tun, dann hat er gesagt, oh, umso länger müssen wir jetzt zu dem Herrn beten. Wir denken manchmal anders, oder? Ich kann es von mir zumindest sagen, so viel zu tun, boah, ich muss das jetzt irgendwie alles strukturieren, muss vorankommen, muss gucken, dass ich vorankomme. Keine Zeit zum Beten. Wie kleingläubig. Wie kleingläubig. Und wichtig dabei ist, wenn wir Daniel betrachten, dass wir immer mehr lernen, dass wir echt sind. Dass wir gute Gewohnheiten haben und uns dadurch nichts aus der Ruhe bringen lassen. Dass wir nicht auf einmal vor den anderen das zeigen, sondern Daniel hat es vorher getan und er hat es nachher getan. Dass wir authentisch sind. Er verstellte sich nicht und wusste, was später die Apostel dann noch sagen würden. Apostelgeschichte 5, Vers 29. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und das wusste Daniel. Und das ist ein oberstes Prinzip für ihn. Das zieht sich ganz durch. Ganz am Anfang schon gehorcht er Gott mehr. Und hier wieder. Daniel steht vor seinem Gott und er war bereit, die Strafe entgegenzunehmen. So treu war Daniel seinem Gott gegenüber. So vertraute er seinem Gott. So erflehte er das vor seinem Gott. Und das zeigt seine Beziehung. So eng war seine Beziehung zu Gott. Er klammert sich an den sichersten Punkt außerhalb dieser Welt. Er führt, dieses Gebet führt ihn in Ruhe und Frieden. All unsere Sorgen dürfen wir auf ihn werfen. Aber die Frage ist, wie steht es um deine Beziehung zu Gott? Wie steht es um dein Gebetsleben? Es ist Ausdruck von geistlicher Gesundheit, wenn wir in einer Beziehung miteinander reden. Geistliche Gesundheit, wenn wir mit Gott reden und auf sein Reden hören. Das Prinzip, was wir lernen können, sei hingegeben im Gebet. Fließt du in brenzligen Situationen zu Gott? Das ist gut. Aber auch bei Problemen im Alltag, bei Prüfungen, bei Bewerbungsgesprächen, bei Krankheiten, bei Problemen auf der Arbeit. In einer zwischenmenschlichen Beziehung vertrauen wir uns doch jemandem an, wo wir wissen, ja, der ist treu, dem kann ich vertrauen. Da gehen wir doch hin und sagen ihm das und bitten um Hilfe. Aber die Frage heute ist, wie steht es um deine Beziehung zu Gott? Denkst du daran, was wir manchmal sinnen, fliehen zu ihm wie ins Gebet? Tun wir das? Ich wünsche mir das und ich wünsche mir das auch für mein Leben, das immer mehr zu tun. Und auch als erstes zu tun. Als erstes zu tun. Nun schauen wir uns noch das dritte Prinzip an, was wir aus Daniels Leben lernen können. Und das hängt ganz eng damit zusammen. Daniel vertraute dem lebendigen Gott. Und wir lesen weiter die Verse 17 bis 25. Dann befahl der König und man brachte Daniel herbei und warf ihn in die Löwengrube. Der König begann und sagte zu Daniel, dein Gott, dem du ohne Unterlass dienst, er möge dich retten. Und ein Stein wurde gebracht und auf die Öffnung der Grube gelegt und der König versiegelte ihn mit seinem Siegelring und mit den Siegelringen seiner Gewaltigen, damit die Sache mit Daniel nicht verändert würde. Darauf ging der König in seinen Palast und übernachtete fastend und ließ keine Speise zu sich hereinbringen und sein Schlaf floh vor ihm. Dann stand der König bei der Morgenröte auf, sobald es hell wurde, und ging schnell zur Löwengrube. Und als er sich der Grube näherte, rief er mit trauriger Stimme, Daniel. Der König begann und sagte zu ihm, Daniel, Knecht des lebendigen Gottes, hat dein Gott, dem du ohne Unterlass dienst, dich von den Löwen retten können? Da redete Daniel mit dem König. König, lebe ewig. Mein Gott hat seinen Engel gesandt und er hat den Rachen der Löwen verschlossen, sodass sie mich nicht verletzt haben, weil vor ihm Unschuld an mir gefunden wurde. Und auch vor dir, König, habe ich kein Verbrechen begangen. Da freute sich der König sehr und er befahl, Daniel aus der Grube herauszuholen, und Daniel wurde aus der Grube herausgeholt. Und keine Verletzung wurde an ihm gefunden, weil er auf seinem Gott vertraut hatte. Und der König befahl, und man brachte jene Männer, die Daniel verklagt hatten, und man warf sie in die Löwengrube, sie, ihre Kinder und ihre Frauen. Und ehe sie noch am Boden der Grube angekommen waren, fielen die Löwen über sie her und zermalmten alle ihre Knochen. Das wird nicht verschwiegen. In der Kindergeschichte wird es meistens verschwiegen, denke ich. Aber hier wird es nicht verschwiegen. Die Bibel sagt es, was mit denen geschehen ist. Manche behaupten, die Löwen hätten gar keinen Hunger gehabt, aber hier sehen wir, wie hungrig die waren. Trotz allem, oder man kann auch sagen, wegen dieses Gebets, wurde Daniel gepackt und in die Löwengrube geworfen. Und an dieser Reaktion des Königs kann man ein bisschen erkennen, dass Daniel ein gutes Vorbild gewesen sein muss. Der König hat kein Auge zugekriegt. Er hat gefastet. Das Erste, was ihm morgens in den Sinn kam, war Daniel. Und er lief hin. Und er hätte es nicht getan, wenn nicht ein bisschen Hoffnung bei ihm gewesen wäre. Ohne Hoffnung wäre er nicht hingegangen. Woher hat er diese Hoffnung? Ich glaube, dass Daniel einfach so ein gutes Zeugnis war, so ein gutes Vorbild war. Dass er gewusst hatte, Daniel vertraute einem Gott, der retten und befreien kann, der Wunder tun kann, der lebendig ist, wie er sagt. Er klang zwar traurig, wird beschrieben, aber irgendwie muss er davon ausgehen, dass Gott ein Wunder tun kann. Kein Mensch würde nach einem Toten rufen, oder? Und er rief, Daniel, Daniel. Er weiß irgendwie, wenn da dieser Gott ist, dann wird er Daniel irgendwie retten können. Er bezeichnet ihn als einen lebendigen Gott, einer, der lebt, der eingreifen kann. Und das ist wirklich erstaunlich, finde ich, für so einen heidnischen König, der so etwas sagt. Und Daniel, voller Vertrauen, ging er in die Löwengrube. Und das ist mehr als nur einfach eine Geschichte für Kinder. Hier steckt der Kern unserer Gottesbeziehung drin, Vertrauen. Der Kern einer Beziehung, Treue und das einander Vertrauen. Vers 24 macht es so schön deutlich. Keine Verletzung wurde an ihm gefunden, weil er auf Gott vertraut hat. Vertraust du Gott? Es hat viel auch mit deinem Gebetsleben zu tun. Die Dinge, die wir ihm da anvertrauen, die wir in seine Hand legen, wie man so schön sagt. Am Leben von Daniel können wir sehen, dass es wert ist, Gott zu vertrauen. Vertraue dem lebendigen Gott von ganzem Herzen. Und wir sehen, das hat Auswirkungen auf unser Umfeld. Wir sehen, was das für einen Zeugnischarakter hat, für einen Vorbildcharakter. Und vielleicht hat der eine oder andere die Möglichkeit, sich sogar zurückzuziehen, zu sagen, ich bete jetzt erst. Das wäre echt cool. Weil es einfach Fragen aufwirft und Menschen sehen, boah, was der für ein Vertrauen hat. In brenzligen Situationen, in schwierigen Situationen, im Alltag. Und so war Daniels Leben ein starkes Zeugnis für diesen König. Der war so überwältigt davon. Sein alltägliches Leben war von Treue geprägt, von Gebet geprägt und von Vertrauen geprägt gegenüber Gott. Und das sah eben auch der König, und daraufhin ließ er eben noch ein Schriftstück anfertigen. Das erste ist nach einer Nacht dann geschehen, zumindest für Daniel. Und jetzt ließ er noch ein Schriftstück anfertigen. Und das ist diesen letzten Punkt, wo ich nochmal den Bezug auch zu Ostern herstellen wollte, was wir auch gleich im Text finden werden, ein Gott, der rettet und befreit. Darum soll es jetzt die letzten Minuten noch gehen. Ein Gott, der rettet und befreit. Und wir lesen die letzten vier Verse, die Verse 26 bis 29. Dann schrieb der König Darius an alle Völker, Nationen und Sprachen, die auf der Erde wohnten, euer Friede sei groß. Von mir ergeht der Befehl, dass man in der ganzen Herrschaft meines Königsreichs vor dem Gott Daniels zittere und sich fürchte. Denn er ist der lebendige Gott und bleibt in Ewigkeit. Sein Königreich wird nicht zerstört werden und seine Herrschaft währt bis ans Ende. Da schreibt ein König, der ein Weltreich regierte. Der wusste, da ist noch ein größeres Reich ein ewiges Reich. Auch sein Reich wird irgendwann vergehen, das wusste er. Er wird irgendwann sterben, spätestens dann war es für ihn vorbei. Aber Gottes Reich regiert, Gott regiert ewig. Vers 28, er, Gott, der rettet und befreit und Zeichen und Wunder im Himmel und auf der Erde tut. Er hat Daniel aus der Gewalt der Löwen gerettet und dieser Daniel stand im großen Ansehen unter der Regierung des Darius und unter der Regierung des Kyros des Perlers. Ein heidnischer König gehörte nicht zum Volk Israel, kannte vielleicht noch nicht mal ihr Gesetz, er schreibt sowas auf. Was für eine Erkenntnis dieser Mann hatte. Stellt euch das vor, der schreibt davon, dass Gott ein lebendiger Gott ist, dass er lebt. Er schreibt davon, dass Gott ein ewiger Gott ist. Zwei grundlegende Wahrheiten über Gott. Er lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das hat er verstanden. Genial. Und er schreibt davon, dass es ein Gott ist, der rettet und befreit. Und an diesem Punkt möchte ich nochmal einen Schritt zurückgehen, dass wir nochmal die Vogelperspektive ein Stück weit einnehmen und schauen, was Daniel 6 vielleicht mit Ostern zu tun haben könnte. Ich möchte euch da in meine Entdeckung ein bisschen mit reinnehmen. Daniel 6 können wir nicht 1:1 auf Jesus übertragen, das geht definitiv nicht. Es ist auch nicht im Blick auf Jesus geschrieben worden, aber ich habe einige Parallelen entdeckt und in diese Entdeckung, wie gesagt, möchte ich euch mit reinnehmen über diesen Gott, der rettet und befreit. Wir haben heute einiges gehört schon in den Liedern, im Vorprogramm. Mein Gott, der rettet und der uns befreit von unserer Sünde. Und diese Rettung und Befreiung hat er nicht nur bei Daniel getan, sondern eben auch in einem großen Moment. Rettung und Befreiung auf Golgatha. Da ist einmal für alle Mal etwas geschehen, was die Welt verändert hat. Und wir schauen uns das so ein bisschen an in Daniel 6, einige Parallelen zu Jesus Christus. Und zunächst finden wir das neidische Herabblicken bei Jesus durch die Pharisäer, die neidisch auf Jesus waren, weil er auch vom Volk so sehr angenommen wurde, seine Lehre angenommen wurde. So wie die Minister neidisch waren auf Daniel und auch Mordpläne gegen ihn geschmiedet haben. Wir sehen bei Jesus ein vorbildliches Leben in Treue und Gehorsam. Der Unterschied zu Daniel war, dass es bei Jesus vollkommen war. Daniel war treu, er war gehorsam, aber war auch ein Mensch. Jesus war Mensch und Gott und konnte deswegen vollkommen treu sein seinem Vater gegenüber und vollkommen gehorsam bis zum Ende. Wir lesen von einem bösen Plan, der geschmiedet wurde. Wenn wir uns an Judas erinnern, der einen Plan verfolgte. Wenn wir uns an Pilatus erinnern, der einen Plan hatte, aber auch nicht wirklich. An die Pharisäer, an die Römer. All die gehörten zu diesem Plan dazu, dass Christus gekreuzigt wurde. Ein böser Plan, so wie die Minister einen bösen Plan geschmiedet haben. Dahingegen das völlige Vertrauen auf Gott, den Vater. Daniel, der Gott so vertraut hat, haben wir gelesen. Christus, der seinem Vater so vertraut hat. Vollkommen. Die Stelle ist aus dem Garten Gethsemane, wo er letzten Endes es auf den Höhepunkt bringt und sagt, nicht mein Wille geschehe, sondern deiner. Volles Vertrauen in den Willen des Vaters. Wir sehen bei Darius die Ohnmacht des von Gott eingesetzten Herrschers. Er konnte nichts mehr für Daniel tun, weil dieses Gesetz so feststand. Und auch bei Pilatus. Jesus sagt zu ihm in Johannes 19, du hättest keine Macht, wenn sie dir nicht von oben gegeben werden würde. Die Macht, ja. Aber es ist eher eine Ohnmacht. Und dann sehen wir den Hinabstieg in die Grube von Daniel und in das Grab von Jesus. Für Daniel war es eigentlich das Todesurteil, in eine Löwengrube geworfen zu werden, menschlich gesehen. Christus war wirklich tot, als er in das Grab gelegt wurde. Aber dabei blieb es nicht. Es ist Ostern, Freunde, es ist Ostern. Gottes wunderbare Rettung. Auferstehung als Retter und Befreier. Daniel war nicht tot, nein, aber er kam wieder raus aus dieser Grube und er wusste, Gott ist der Retter und Befreier. Und Jesus ist auferstanden als Retter und Befreier von unserer Sünde, als Befreier von unserer Schuld und vom Tod. Und eine Sache noch, und die ist so toll. Es wurde Nacht, es wurde dunkel, aber der Morgen brach an. Wir haben es gehört von Christian, früh am Morgen machten sie sich auf. Es wurde dunkel. Christus ist hinabgestiegen in das Reich des Todes. Aber er ist auferweckt worden am dritten Tage. Jesus ist auferstanden. Der Morgen brach an. Voller Hoffnung. Und das war die Rettungstat Gottes bei Daniel und die Rettungstat Christi am Kreuz für dich. Die Rettungstat Jesu Christi für dich. Jesus Christus, der Herr und Gott, wie Thomas, der Jünger, ihn nennt, ist an das Kreuz gegangen, um stellvertretend für dich zu sterben. Für deine Schuld zu sterben. Ja, jeder von uns hat Schuld in seinem Leben gegenüber Gott. Warum? Weil wir von Grund auf nicht so gut sind, wie uns Philosophen und wie uns Psychologen deutlich machen wollen. Die sagen ja, der Mensch ist in seinem Kern gut. Wir müssen uns nur die Kinder anschauen. Woher wissen die, wie sie lügen, wie sie stehlen, wie sie ihre Eltern schlagen? Im Kern sind sie gut, ja, ja. Nein, jeder von uns ist Sünder. So beschreibt es die Bibel ganz eindeutig. Sie nimmt kein Blatt vor den Mund. Und das zeigt sich daran, dass wir einzelne Sünden tun. Du hast gelogen? Oh ja, das ist eine Sünde. Du hattest böse Gedanken? Ja, das ist eine Sünde. Du warst nicht nett zu deiner Frau oder deinem Mann? Ja, das ist eine Sünde. Du warst untreu auf der Arbeit, in der Familie? Das ist eine Sünde. Aber all das sind nur die Symptome, die wir in unserem Leben erkennen. In unserem Kern steckt die Krankheit. Das steckt so tief drin, dass wir eine Strafe dafür erlangen von Gott, wie er sagt, der Lohn der Sünde ist der Tod. Das sagt Gott. Wenn wir diese Sünde nicht fortkriegen, wenn wir nicht davon gerettet und befreit werden, sterben wir. Und Tod bedeutet nicht, dass wir nicht mehr existieren. Es bedeutet, dass wir in der Hölle landen. Das macht die Bibel so klar. Deswegen muss ich es euch sagen. Wenn du hier sitzt und auch keine persönliche Beziehung zu Jesus Christus hast, wie steht es um deine Beziehung? Die Hölle ist der Ort, wo Gott nicht ist. Schlimmer, als man sich vorstellen kann. Da gibt es nicht um einen kleinen roten Mann mit Hörnern und einem Dreizack. Das ist alles Humbug. Es ist ein Ort der Qualen. Er selbst ist Schrecken und Böse. Und auf der anderen Seite hast du die Möglichkeit, eine Beziehung zu Gott zu beginnen. Auf der anderen Seite hast du die Möglichkeit, gerettet und befreit zu werden von deiner Schuld. Und wo Gott dich liebevoll ansieht und sagt, ja, dich nehme ich auf als mein Kind, weil du an mich glaubst. Er möchte dich retten von deiner Sündenschuld. Er möchte, dass du dahin kommst, wo er ist, in den Himmel. Da, wo reinstes Licht ist, da, wo vollkommener Glanz ist, da, wo unendliche Liebe ist. Wir haben es gerade gehört vom Chor, Liebe. Und diese Liebe, die ist da schon geflossen, am Kreuz. Er hat sein Leben gegeben für dich. Der Lohn der Sünde ist der Tod, hatte ich gerade gesagt. Das ist ein Bibelvers und der geht weiter. Die Gnadengabe Gottes, also das Geschenk Gottes, das ewige Leben für dich in Christus Jesus, weil er das getan hat. Gott hat durch Christus einen Weg geschaffen zu Gott in den Himmel, damit wir ewig leben können bei ihm. Er ist auferstanden, Ostern. Er lebt und er regiert. Er sitzt zur Rechten Gottes, unser Herr Jesus. Und auch du darfst auferstehen und ewig leben. Das ist unsere Hoffnung und das darfst du, wenn du deine Beziehung zu Gott bereinigt hast. Und wie tust du das? Wie bereinigst du deine Beziehung? Wie kommst du in Beziehung zu Gott? Wenn du nur dein altes Leben hinter dir lässt und an Jesus Christus glaubst, an das, was er für dich getan hat, dass er für deine Schuld und Sünde gestorben ist. Bitte ihn darum, dass er dir das vergibt. Es gibt einen Gott, der rettet und befreit. Das ist unser Gott, das ist der Gott der Bibel. Und darum frage ich dich, der du noch nicht an Jesus glaubst, wie steht es um deine Beziehung zu Gott? Du hast heute gehört, worum es geht. Du weißt, dass du, wenn du hier auf der Erde lebst, Zeit hast, dich dafür zu entscheiden, zu glauben, das anzunehmen, was du gehört hast. Du kennst die Konsequenzen und du weißt, wie du in eine Beziehung zu Gott treten kannst. Und die Frage heute war, wie steht es um deine Beziehung zu Gott? Wir haben Prinzipien aus Daniels Leben gesehen, die uns motivieren sollen, unsere Beziehung zu Gott zu intensivieren. Und wir haben auch ganz zum Schluss Prinzipien gesehen, oder ein Prinzip gesehen, ein Gott, der rettet und befreit, der eben durch Christus rettet und befreit und der du eine Beziehung zu Gott starten kannst. Daniel war treu. Daniel war hingegeben im Gebet. Daniel vertraute dem lebendigen Gott. Und dieser Gott ist ein Gott, der rettet und befreit. Und ich wünsche mir, dass du von Daniel lernst, indem du treu bist deinem Gott und dass sich das durchzieht in alle deine Lebensbereiche. Ich wünsche mir, dass wir uns immer mehr dem Gebet widmen und dass wir immer mehr dem lebendigen Gott vertrauen. In unserem Alltag, täglich. Das wünsche ich mir für uns alle hier, dass jeder eine Beziehung zu Gott hat. Eine rettende Beziehung zu Jesus Christus, sodass wir quasi mit Daniel sagen können. Es wurde über Daniel gesagt, dass der letzte Vers, und du wirst ruhen und du wirst auferstehen zu deinem Anteil am Ende der Tage. Du wirst sterben, aber du wirst auferstehen und wirst deinen Lohn empfangen am Ende der Tage. Und Daniels Lohn wird die Ewigkeit bei Gott sein. Christus ist unser Leben und Sterben unser Gewinn. Ich wünsche mir, dass wir alle uns wiedersehen werden bei Christus, dem auferstandenen Herrn. Und das ist die Botschaft von Ostern. Christus ist auferstanden. Er lebt und er regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit und er wünscht sich eine Beziehung zu dir. Bringe dein Verhältnis zu Gott in Ordnung. Du weißt alles. Du bist am Zug. Amen.